Wie können wir im Glauben leben? Für viele ist der Glaube eine Privatsache. Und das stimmt schon insofern, dass jeder für sich selber glauben muss. Du kannst den Glauben niemanden aufzwingen. Aber gerade wenn wir sehen, wie der Glaube uns prägen kann und wie unsere Überzeugung prägen, wie wir denken, wie wir leben, wie wir reden, dann und viele davon eine solche Hilfe bekommen, dann wäre es ja schade drum, wenn man das nicht weitergibt und nicht anderen davon erzählt. Also wir sollen schon über den Glauben reden, denn er bestimmt unsere Überzeugung. Er bestimmt, wie wir vorgehen. Wenn jemand glaubt und sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der wird vermutlich seltener hier auftauchen. Wer glaubt, man müsse Gott gnädig stimmen, wird viele Rituale tun, um versuchen, Gottes Segen irgendwie zu erlangen. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der vertraut nicht auf eine Selbstgerechtigkeit, sondern auf Christi Gerechtigkeit und dass er uns helfen wird. Im täglichen Leben, aber auch in den großen Dingen des Lebens. Und das wollen wir auch in unserem heutigen Abschnitt sehen, und zwar aus Römer Kapitel 4. Das ist nicht der Text, den wir heute Morgen schon gehört haben, aber auf das wird angespielt. Deswegen habe ich heute Morgen 1. Mose 15 lesen lassen. Römer Kapitel 4 ist unser Text für heute Morgen. Und ich lese zuerst die Verse 1 bis 8. Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Wir wollen zuerst sehen, durch Werke wird niemand gerecht. Paulus hatte zuvor argumentiert, dass man aus Glauben gerechtfertigt wird vor Gott. Und dies veranschaulicht er jetzt am Leben von Abraham, auf den sich die Juden, die auch einen großen Teil der Zuhörerschaft damals ausmachten, als ihren Vorvater beriefen. Und so gut er auch gewesen sein mag, er konnte nicht angeben. Er konnte nicht vor Gott stehen und sagen, schau her, was ich alles gemacht habe. Sondern er wurde, wie wir gelesen haben, aus Glauben gerechtfertigt. Das Argument geht ungefähr so. Wenn jemand aus Werken, aus eigener Anstrengung vor Gott bestehen könnte, dann hätte er sich das verdient. Und dann wäre es eher so, wie wenn du am Ende des Monats dein Gehalt bekommst. Schenkt der Arbeitgeber dir den Lohn? Er bezahlt dich. Du hast es dir verdient. Du hast gearbeitet und du bekommst diesen Lohn als Gegenleistung. Hä? Aber an Weihnachten ist es was anderes, oder? Es ist nicht, naja, jetzt berechnen wir mal, wie viel du über dieses Jahr geholfen hast und gemacht hast und dementsprechend groß wird dein Geschenk. Hä? Sondern es ist ein Geschenk, es ist nicht eine Gegenleistung. Und wenn wir aus Gnade gerechtfertigt sind, dann ist es eben nicht eine Gegenleistung, wie gut warst du gewesen, sondern Gott sagt, ich möchte gerne dich beschenken. Und Gnade ist für diejenigen, welche an den glauben, der die rechtfertigt, die es eben nicht verdient haben. Und so sagt er in Vers 5, wir hatten es gelesen, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Er spricht hier, dass es nicht nur ein paar guten Menschen zugerechnet wird, sondern den Gottlosen, der eigentlich Gottes Gericht oder Strafe verdient hat. Es wird gebraucht in 2. Petrus 3, Vers 7, wo gewarnt wird und sagt, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort, Gottes Wort, aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tage des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dann sagt, das ist, was als Lohn eigentlich den Menschen zustehen würde, weil sie sich von Gott abgewandt haben und weil sie in Sünde gelebt haben. Und er sagte, das ist nicht mein Ziel mit den Menschen. Warum nicht? Weil Gott Liebe ist. Wir lieben häufig als Reaktion auf etwas anderes. Okay? Wenn wir etwas gern haben, dann sagen wir, ich liebe Schokolade. Okay? Warum? Nicht, weil du etwas Gutes für die Schokolade möchtest, sondern weil du sie haben möchtest. Ja, es gibt dir etwas und du möchtest es für dich haben. Okay? Gott liebt nicht, weil er gesagt hat, ich möchte gerne diese Menschen haben, ich brauche die. Ich brauche ihr Lob, ich brauche ihre Anerkennung. Sondern weil er Liebe ist, gibt er aus dem Überfluss von dem, wie er ist. Und hat deswegen gesagt, ich möchte sie nicht einfach ihnen geben, was sie verdient haben, sondern ich möchte ihnen Gutes tun. Und so ist der Glaube das Ende des Stolzes. Wenn wir es wirklich verstehen, weil damit sage ich gerade, ich kann nicht gut genug sein, um vor Gott zu bestehen. Ich kann nicht sagen, schau, was ich erreicht habe. Ich vertraue gerade auf die Gnade, weil ich weiß, dass ich sonst gerichtet werde. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Und jemand könnte ja sich vorstellen, ich komme vor Gott und das vielleicht darstellen, was er Gutes getan hat. Okay? Also stell dir vor, jemand steht vor Gott und sagt, ich war gut. Ich habe den Nachbarn geholfen. Ich habe mich um die Familie gekümmert. Ich habe an die Gemeinde gespendet. Ich habe mein Zeugnis gegeben. Und listet vielleicht so eine ganze Reihe an Sachen auf. Und sagt, ich bin doch ganz ordentlich. Du kannst dich doch gar nicht beschweren. Besser als so manche andere. Und dann sagt, na, warte mal, dreh den Zettel mal bitte um. Und da stehen dann vielleicht Sachen drauf wie, du hast dich zuerst um dich gekümmert. Du hast in gewissen Situationen anderen nicht vergeben. Du hast nicht immer die Wahrheit gesagt. Du hast schlecht über andere geredet und du hast dich bei mir nicht bedankt für all das, was ich dir geschenkt habe. Was jetzt? Gibt eine Kehrseite dazu. Man sagt, es ist nicht die Gerechtigkeit, die vor mir bestehen kann. Ich verleugne ja nicht, dass du auch ein paar Sachen gemacht hast, die gut waren, die nett waren. Aber das reicht nicht dafür. Und jetzt steht diese Person davor mit diesem Anklagezettel. Aber dann ist dieses Gottes Ausweg. Er tut unser ganzes Leben mit der ganzen Beschreibung einen Umschlag, auf dem steht Jesus Christus. Und wenn Gott jetzt schaut, dann schaut er nicht mehr auf unsere Gerechtigkeit und unsere Vergehen, sondern er sagt, Christus, ja, den kenne ich. Das ist mein Sohn, der ist vollkommen gerecht. Du bist willkommen. Trete ein zur Herrlichkeit des Herrn. Das ist, was Gott darstellen möchte. Und das ist, was er sagt, auch bei Abraham geschehen ist. Wir lesen von seinem Leben. Aber auch dort, und das ist so wunderbar in der biblischen Darstellung, selbst die Glaubenshelden, selbst die bekannten Personen aus der Schrift werden mit ihren ganzen Fehlern dargestellt. Auch Abraham. Ihr Glaube wurde ihnen nicht angerechnet als ihre Leistung, sondern sie haben dem vertraut, der diese Versprechung gegeben hat. Und das wurde ihnen angerechnet. Da waren sie geborgen in Christus. Und du sagst, warte mal, da habe ich doch mal was in Jakobus gelesen, das klingt doch irgendwie ein bisschen anders. Und ich möchte uns die Möglichkeit geben, das zu vergleichen, weil diese Frage häufiger auftaucht. Und zwar lese ich die in Jakobus 2, die Verse 20 bis 24. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Jakobus Kapitel 2. Dort argumentiert Jakobus und sagt, in Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagte, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Also was jetzt? In Römer, er wird aus Glauben gerechtfertigt und hier sagt er, ja eben gerade nicht aus Glauben allein. Es geht hier um zwei unterschiedliche Dinge. Der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Wann? Wir hatten das in unserer Bibellese am Anfang gelesen, Dankeschön, in 1. Mose 15. Er glaubte diesen Verheißungen und da wurde ihm die Gerechtigkeit angerechnet. Wovon er hier schreibt in Jakobus, spricht er von dem Opfer seines Sohnes oder der Bereitschaft. Er hat ihn nicht geopfert, er musste es nicht, aber mit Isaak. Das war erheblich später. Das heißt, der Glaube war nicht diese Leistung, sondern der Glaube hat sich geäußert. Und das kann man auch aus dem Text in Jakobus selber entnehmen, denn er sagte, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirke und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Nicht der Glaube wurde verbessert, sondern dass der Glaube wirkt, wurde demonstriert durch sein Leben. Er hat sich geäußert, er hat sich ausgewirkt. Und das ist, was Jakobus illustrieren will. Nicht zu sagen, ich muss all diese Dinge tun, ich muss so und so viele Opfer bringen, um bestehen zu können, sondern dieses Vertrauen in Christus, das soll sich auch praktisch äußern. Aber das ist eine Auswirkung dessen, nicht eine Vorbedingung. Wenn du einen Saat siehst, ja, sagen wir, willst einen Apfelbaum pflanzen und du siehst, was vom Apfel übrig geblieben war und siehst das rein und dann ist dieses im Boden und hoffentlich nach einer gewissen Zeit, und es wird beim Baum ja längere Zeit dauern, wird eine Frucht hervorkommen. Aber das ist in dieser Saat des Apfelbaums drin, dass das hervorkommt. Es ist nicht die Anstrengung der Saat selber, sondern das, was in ihr drin ist. Und so ist es eben auch mit dem Glauben. Es ist nicht ein Werken, sondern es ist ein Vertrauen, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und wenn wir zurückkommen zu Römer, belegen auch die verbleibenden Verse von dem, was wir eben schon gelesen haben, dieses Argument. Denn er kommt dann zu David und sagt ab Vers 6, dass David diese Seligpreisung ausspricht, dass Gott die Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und zwar, indem er sagt, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Dieses, wenn er sagt, das ist von David, das stimmt auch. Und zwar ist es ein Zitat aus Psalm 32, die ersten beiden Verse. Und dieser Psalm, Psalm 32, wurde von David geschrieben mit aller Wahrscheinlichkeit, und ich kann das auch begründen, nachdem er mit Bathseba gesündigt hat. Okay. Und jetzt sagt er, gesegnet ist der, dem die Sünde zugedeckt ist. Okay. Wenn du an diese Situation denkst, hat er sich das mit seinen Werken verdient? Nee, genau das Gegenteil. Ja, er hätte das Gegenteil verdient, er hätte die Strafe verdient. Und er schreibt jetzt, gesegnet ist, der diese Vergebung hat. Okay? Und diese Vergebung ist nicht ein einfach Verstecken, ein Zudecken, ein, okay, wir tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. Weil ich habe Psalm 32 aufgeschlagen. Wenn ich dort lese, den nächsten Vers, nach dem, was zitiert wurde, da heißt es in Vers 3, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also er beschreibt und sagt, über einen längeren Zeitraum, mindestens ungefähr ein Jahr, habe ich das verstecken wollen. Wollte ich das nicht zugeben. Und er sagte, ich hatte überhaupt keine Kraft. Es hat mich so mitgenommen, dass ich es tun sollte. Und was ist, wenn Leute das mitbekommen? Was werden sie mit mir tun? Ich weiß, nach dem Gesetz müsste ich getötet werden. Und all diese Sachen. Und er sagte, als ich es aber bekannte, gesegnet ist, dem die Schuld vergeben ist, wo die Sünde zugedeckt ist. Genau wie wir das in unserem Brief hatten. Die Sünde ist zu, sie ist versteckt, sie ist geborgen in Gottes Vergebung. Und so pries er Gott dann für seine Gnade. Und er schreibt dort weiter, Vers 4, denn Nacht und Tag, in Psalm 32, lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde meine Saft in Sommergluten. Ich war ganz ausgetrocknet. Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Okay. Das heißt hier, selbst die Glaubensmänner wie Abraham, wie David, sie haben Vergebung aus Gnade, nicht aus Leistung. Und auch, und warum ich das auch jetzt ein bisschen ausführlicher mache, wann hat David das getan? Bei David, das kam ja relativ spät in seinem Leben. Okay? Er war schon gläubig. Und das heißt auch, diese Vergebung ist nicht nur, wenn ich vorher von Gott nichts wissen wollte und dann ist es der Anfang. Sondern selbst wenn du sagst, als Kind Gottes, ich habe versagt. Vielleicht so offensichtlich wie David, vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Aber ich weiß, da ist Schuld bei mir. Und David sagt, das Wunderbare ist, dass es bei Gott Vergebung gibt. Und dass ich meine Schuld bekomme, weil ich eben nicht durch meine Werke gerechtfertigt werde. Da könnte ich nie vor Gott bestehen. Ob ich jetzt so offensichtlich gesündigt habe, wie bei David, oder ob das eher nur meine Gedanken waren oder mal ein gemeines Wort hier oder dort. Sondern es ist nicht meine Leistung. Und ich vertraue gerade in Christus. Und das will er in Römer 4 argumentieren und sagen, wir haben doch gesagt, es ist nicht aus Werken, es ist nicht aus Leistung, sondern es ist ein Vertrauen in Christi Gnade. Und wir haben gesehen, es ist nicht durch Werke, selbst die besten der Menschen werden dadurch nicht vor Gott bestehen, sondern wir bestehen allein dadurch, dass wir unser Vertrauen in Christus setzen und uns in ihm bergen. Dann fährt er dieses Argument noch ein bisschen weiter fort und beschreibt in Römer 4, in den Versen 9 bis 12, geht noch auf die Beschneidung ein. Ich lese das zuerst. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde, und Vater der Beschneidung. Nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Wir sehen also nicht nur, dass man nicht durch Werke gerecht wird, sondern auch durch Beschneidung wird niemand gerecht. Nun, für uns ist so, ja, wie würde jemand darauf kommen? Für die jüdische Abstammung war das ganz wichtig, weil Gott auch gesagt hatte, ich mache einen Bund mit dir und du sollst deine Nachkommen beschneiden. Aber er argumentiert hier und sagte, okay, wann hat Abraham diese Beschneidung bekommen? Als er glaubte, als er gerecht gesprochen wurde oder später? Die Beschneidung kam knapp 30 Jahre später. Ja, wir haben 1. Mose 15 gelesen, wo es war, ihm wurde der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. 2 Kapitel später, darum ist irgendwie eine Zeitspanne von ungefähr 30 Jahren, da kam dann diese Beschneidung. Und es sagt hier ja auch, sie wurde ihm als Zeichen oder auch als Siegel gegeben. Als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Als Bestätigung, ja, er hat geglaubt und dieser Bund besteht zwischen Gott und Abraham. Nun, das ist ganz, gerade dieser Ausdruck ist für uns interessant, weil im Neuen Testament ist von einem anderen Siegel die Rede. Dass wir nicht bestätigt werden, unser Glauben, durch eine äußerliche Handlung, wie damals die Beschneidung war. Sondern wir lesen in Epheser 1, Vers 13, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt, ungläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nein, wir haben auch eine Bestätigung Gottes. Hier sind die Vorbedingungen. Ihr habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung gehört. Ihr müsst gehört haben, dass Rettung, dass Vergebung, dass ein Bestehen können vor Gott allein dadurch geschieht, dass Christus alle Gerechtigkeit erfüllt hat und dass wir ihm vertrauen. Und ihr gläubig geworden seid. Gläubig nicht in dem Sinne von, und diese Person ist jetzt ja richtig gläubig und tut all diese Sachen, sondern in diese Person, in diese Wahrheit, in das Evangelium, das Vertrauen gesetzt hat, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wie funktioniert das? Die Bibel lehrt, dass in dem Moment, wo du Gottes Angebot der Vergebung annimmst, der Heilige Geist in uns kommt. Jesus hatte gesagt, der Heilige Geist war bei euch, bei den Jüngern. Ihr habt sein Wirken erlebt, aber jetzt wird er in euch sein. Und dann bestätigt der Geist mit unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Also seine Anwesenheit in unserem Leben ist dann dieses Siegel, diese Garantie Gottes, dass wir seine Kinder sind. Die Glaubensgerechtigkeit kommt also nicht aus der Beschneidung oder aus irgendwelchen Werken, sondern allein aus Glauben. Oder so rum formuliert, es ist nicht das Symbol, welches rettet, sondern der Glaube. Es ist nicht, waren die damals beschnitten worden. Die Beschneidung hat Gottes Verheißung bestätigt. Er hat bestätigt zu sagen, Gott hat dieses Versprechen gegeben. Ich werde dir das Land geben, ich werde dir Nachkommen geben, ich werde deinen Namen bekannt machen und durch dich werden alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und es war eine Erinnerung zu sagen, Gott hat uns dieses versprochen und Gott wird sein Versprechen halten. Aber nur, dass Gott dieses Versprechen gegeben hat, ich werde dadurch erst, das wird in mir erst effektiv, ich werde erst Teilnehmer dessen durch den Glauben. Nur das heißt, und das ist genau sein Argument hier zu sagen, nur weil jemand in der körperlichen, biologischen Nachkommenschaft von Abraham ist, heißt das nicht, dass er Teil an diesen Verheißungen ist, sondern man muss es annehmen. Und Ähnliches gilt für uns heute. Nur weil du christlich erzogen bist, heißt nicht, dass du Christ bist. Sondern wir müssen es annehmen. Wir müssen sagen, ich glaube dieses persönlich. Und dafür reicht eben nicht ein Symbol, auch keine Taufe. Taufe ohne Glauben ist wertlos. Es ist nur ein bisschen nass werden. Okay? Aber wenn wir es verstehen, zu sagen, es ist ein Symbol dessen, was Gott getan hat und ich durch meine Annahme dessen ist eine Bestätigung dessen, ja, das ist, was ich glaube, dann entfaltet es seine Wirkung. So hat er dieses hier aufgezeichnet. Dann geht er noch einen Schritt weiter, weil die Juden haben einmal gesagt, wir müssen Gott gefallen durch unsere Werke. Hat er gezeigt, funktioniert nicht. Wir müssen beschnitten sein. Er sagt, das ist nicht unbedingt schlecht, es erinnert an Gottes Versprechen, aber er hat nicht versprochen, dass du dadurch gerettet wirst, sondern nur, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und dann das Dritte, woran sich häufig klammerten, war das Gesetz des Mose. Und davon lesen wir in den Versen 13 bis 15. Und er sagte, denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Also, drittens, durch das Gesetz wird niemand gerecht. Wenn wir bei Abraham bleiben, das Gesetz kam erst rund 400 Jahre später. Und das wird explizit in Galater 3 erwähnt. Ich lese das kurz vor, Galater 3, Vers 17 und 18. Dort heißt es, dies sage ich euch, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Sein Argument ist zu sagen, wenn jemand etwas verspricht und sagt, ich werde dir das schenken und irgendwie lange Zeit später kommen dann noch weitere Abmachungen dazu, dann kann das nicht dieses Versprechen ungültig machen. Und vielleicht hast du, wenn du heute Morgen aufmerksam mitgehört hast, als wir die Lesung hatten in 1. Mose 15, hast du gesagt, das ist ja irgendwie komisch, sie machen diesen Bund und mit diesen Tieren und dann schläft er dabei ein. Also normalerweise beim Vertrag, ich schlafe nicht ein. Ja, man sollte wach sein, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Aber der Abraham schläft ein und dann kommt da so eine Feuersäule und geht durch diese Tierhäfen durch. Was soll das? Dazu muss man ein bisschen verstehen, wie die damals Verträge gemacht haben. Die hatten nicht Papier und Unterschrift und Stempel für beide Seiten, so wie wir das heute kennen. Sondern sie haben häufig mit Opfern gesagt, wir versprechen uns gegenseitig, dass wir unsere Seite des Vertrages erfüllen. Mit dem Hintergedanken, wenn du es nicht erfüllst, dann geht es dir so wie den Tieren. Das war einfach ihre Symbolik dabei. Und dann, hier ist was normalerweise gängig war, die beiden Vertragspartner gehen als Veranschaulichung gemeinsam durch diese Tierhälften und zeigen so, ja, ich werde meinen Teil des Vertrages erfüllen. Und das ist hier gerade die Besonderheit. Und wir brauchen ein bisschen Erklärung dafür, weil so schließt heute kein Mensch Verträge ab. Aber damals, die haben das verstanden. Und wer ging und schloss diesen Vertrag? Nur Gott. Nur diese Feuersäule. Das heißt, Gott sagt, ich mache dieses Versprechen ohne Gegenleistung. Nicht wir sind Vertragspartner, wenn du deinen Teil erfüllst, erfülle ich meinen Teil. Sondern ich verspreche, ich werde dieses tun. Ich werde dich mehren, ist geschehen. Ich werde deinen Namen groß machen. Kennst du jemand anders, der vor 4000 Jahren gelebt hat? außer vielleicht ein paar anderen, die da in der Schrift erwähnt werden. Ich nicht. Abraham ist berühmt, weltweit, 4000 Jahre nachdem er gelebt hat. Er hat es erfüllt. Und durch seinen Erben, durch seine Nachkommenschaft, wird die ganze Welt gesegnet. Und er sagt explizit, durch deinen Nachkommen, nicht durch deine Nachkommen, nicht durch alle, nicht alle waren zum Segen, sondern es wird einen besonderen Nachkommen geben. Aus der Nachkommenschaft Abrahams und Davids ist der Sohn Gottes geboren, Jesus Christus, und in ihm werden alle gesegnet. Die Verheißungen sind also nicht an das Gesetz gebunden, das kam viel später, sondern er sagt hier, durch das Gesetz, es bewirkt den Zorn. Wieso bewirkt das Gesetz Zorn? Das Gesetz ist nicht schlecht, aber es zeigt uns, wie schlecht wir sind. Die ganzen Gebote, die Gott gibt, die sind gut, die sind sinnvoll. Wenn jemand dir sagt, Gottes ganzen Regeln, das ist furchtbar und der engt uns so ein, kannst du sie fragen, gegen welches Gesetz bist du? Du sollst nicht töten? Du sollst nicht lügen? Welches davon ist so schlecht? Ja, Gott gibt gute Regeln. Das Problem sind nicht die Regeln. Das Problem ist, dass wir uns nicht daran halten. Aber das Erbe erhalten wir eben nicht durch das Halten des Gesetzes, was wir eh und je nicht tun, sondern durch den Glauben an den Erben. Galater 3, Vers 29 sagt, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und ihr kommt nicht in Christus durch eine biologische Nachkommenschaft, sondern durch eine geistliche, durch ein Vertrauen in ihm. Und dazu geht er dann über in den Verbleib des Kapitels. Ab Vers 16 in Römer 4. Dort heißt es, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben, sah seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denn denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also wir haben die ganze Zeit gesehen, was einen nicht gerecht macht, jetzt sehen wir, wie es geschieht, nur durch Glauben wird man gerecht. Die Verheißung ist nur sicher, wenn sie nicht an Bedingungen geknüpft ist, weil dann könnte es ja sein, dass wir unseren Teil nicht erfüllen. Aber Gott hat Abraham das Versprechen gegeben, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und dieses Versprechen hat er gegeben, bevor ein Kind da war. Das haben wir in 1. Mose 15 gelesen, wo Abraham sagte, ja wie denn? Alles, was ich habe, übergeht an meinen Knecht, weil eigene Kinder habe ich nicht. Aber Gott hat versprochen, nee, ich werde das noch tun. Und Abraham glaubte Gottes Verheißung. Und wie das hier so schön ausgedrückt ist, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin glaubte, Vers 18. Gegen Hoffnung, weil es menschlich keine Hoffnung gab. Zu dem Zeitpunkt, wo Gott diese Verheißung wiederholt und sagt, ich verspreche es dir, ist er 99 Jahre alt. Und er selber argumentiert danach und sagte, ich bin so, meine Frau ist 9 Jahre jünger, aber das hilft auch nicht viel. Menschlich gesehen, es ist unmöglich, dass wir Kinder bekommen. Aber der Glaube beruht nicht auf Wahrscheinlichkeitsrechnung, sondern auf Gottes Offenbarung. Es ist nicht, der Glaube ist eben nicht zu sagen, wie wahrscheinlich wäre das, wenn alles rein natürlich läuft. Okay? Weil das macht auch keinen Sinn. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand von den Toten aufersteht? Und wenn es keinen Gott gibt, hundertprozentig unwahrscheinlich. Aber sobald Gott mit in die Rechnung einkalkuliert wird, ist das kein Problem mehr. Deswegen, der Glaube beruht nicht einfach auf, ich klammere Gott von vornherein aus und sage dann, das kann nicht sein. Einige von euch arbeiten in Fabriken, wo dann auch mit großen Magneten und großen Kränen und so gearbeitet wird. Okay? So, dann sagen wir, da ist da so, Michael, ich weiß bei dir, ihr habt immer so große Prüfapparate dort. Okay? Und wenn jemand dann da steht und sagt, ich glaube nicht, dass das hochgehoben werden kann, und schaut auf dich und sagt, das ist völlig unmöglich. Und du sagst, naja, wenn ich das hochheben soll, ich stimme dir zu, das ist völlig unmöglich. Aber wir haben dafür Geräte, die dazu gemacht sind, dass sie das tun können. Und so eben auch bei uns. Schau nicht nur, wenn wir auf uns schauen und was wir erreichen können, werden wir leicht deprimiert, oder? Wir schauen auf die ganzen Umstände in der Welt und sagen, was kann ich schon machen? Aber das Problem ist nicht, dass wir so wenig tun können, sondern dass wir nicht auf den blicken, der es tun kann. Wir müssen auf den Herrn schauen und was er dazu in der Lage ist. Der Glaube blendet die Realitäten nicht aus, aber kalkuliert Gottes Fähigkeiten mit ein. Er schaute auf sein Leib, er schaute auf Sarah und sagte, rein menschlich, keine Chance. Aber dann schaute er weg von ihren eigenen biologischen Fähigkeiten und sagte, aber Gott, du hast es versprochen und ich vertraue dir und deiner Zusage. Es geht nicht darum, was wir tun können, sondern was Gott tun kann. Wenn wir auf uns und unsere Schwächen schauen, können wir verzweifeln. Aber wenn wir auf Gott und seine Treue schauen, dann können wir Hoffnung schöpfen. Und so kommt Gerechtigkeit eben auch nicht aus unserer Leistung, sondern aus Gottes Gnade. Ja, es sagt immer wieder, und es wurde ihm angerechnet. Nicht, es wurde gegengerechnet, hat die Leistung vollbracht, sondern es wurde getan durch Gott. Und dann sagt er, das ist nicht allein um seinetwegen geschrieben, dass ihm zugerechnet worden ist. Macht auch Sinn, denn selbst als 1. Mose geschrieben wurde, war Abraham schon 400 Jahre tot. Der hat das nie gelesen, was über ihn geschrieben wurde. Er sagte, das ist nicht für ihn geschrieben, sondern für uns, dass wir daraus lernen können. Er diente als Beispiel, wie Gott uns aus Glauben rechtfertigen kann. Abraham glaubte Gott und Gott schenkte ihm dieses Leben, was er versprochen hatte. Und tat, was menschlich unmöglich war. Er schenkte ihm neues biologisches Leben. Und genauso ist Gott treu. Und wenn du ihm vertraust und an Jesus Christus glaubst, schenkt er dir neues geistliches Leben. Und deswegen diese letzten beiden Verse, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Christus ist für unsere Schuld gestorben und als Zeichen der Rechtfertigung, als Zeichen der Annahme von Gott, ist er von den Toten auferstanden. Wieder, wenn man auf die Wahrscheinlichkeit schaut, dann sagt er, das ist nicht möglich. Aber Gott hat es versprochen und er hat so viele Zeugen dahingestellt, die es mit ihrem Leben bestätigt haben und sagen, wir wissen, Gott hat dieses getan. Ja? Natürlich kann irgendjemand dich mitnehmen hier zum Westfriedhof und sagen, ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten, ich warte hier schon 12 Stunden und ist noch keiner auferstanden. Sage ich ihm, gebe ich dir recht. Aber das ist auch nicht Gott. Und das sind die Menschen. Und die Menschen sind unfähig. Aber Gott ist fähig und er hat versprochen, dass einmal, wenn wir an ihn glauben, dass unsere Seele, unser nicht materielle eigentliche Ich zum Zeitpunkt unseres Todes beim Herrn sein wird. Und dass er uns einen Auferstehungsleib geben wird, der eben nicht mehr an diese irdischen Begrenzungen gebunden ist. Gott macht das Unmögliche möglich. Aber er bietet nur einen möglichen Weg an. Ich gebe Gerechtigkeit, ich vergebe die Schuld, ich schenke ewiges Leben. Aber ich tue es nur auf eine Art und Weise. Du kannst sagen, das finde ich so engstirnig. Ich will andere Wege gehen. Bitteschön, dann versuch dich selber aufzuerwecken von den Toten. Das ist die Alternative. Und Gott sagt, ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber ich weiß, dass es anders geht. Und ich habe es bewiesen, indem Christus von den Toten auferstanden ist. Und wenn wir ihm vertrauen, dann ist es Gott, der das wirkt. Unser Vertrauen ist nicht in mathematische Formeln. Wir dürfen sie für den Alltag gerne benutzen. Aber unser Vertrauen für die Vergebung, für das ewige Leben, ist in Jesus Christus, der es belegt hat, indem er selber gesagt hat, ich komme, ich sterbe für eure Schuld. Und er ist von den Toten auferstanden. Ihm vertrauen wir. Und das ist auf der Grundlage von Gottes Zusage. Und er benutzt Abraham und sagt, schaut her, Gott hat getan, was menschlich unmöglich war, weil er ihm vertraute. Und wir sehen, jetzt 4000 Jahre zurückgeblickt, und seine Nachkommenschaft gibt es noch immer. Wir hatten am Ende diese ganzen anderen Völker gelesen, die Amoriter, Jebusiten, all die anderen, du kannst es nachlesen, hab sie auch nicht im Kopf. Und wir sagen so, ja, in der Bibel schon mal gelesen, aber sonst keine Ahnung, wer das ist. Aber Gottes Volk besteht bis heute, weil Gott treu ist zu seinen Verheißungen. Und er ist treu zu seinen Verheißungen auch dir gegenüber. Frage ist, hast du dieses Leben, hast du es angenommen, weißt du, ich bin sein Kind. Wenn nicht, sein Angebot gilt auch dir. Was musst du tun? Setze dein Vertrauen in Jesus Christus. Und aus diesem Vertrauen, eine kleine Saat, wird er die Frucht des ewigen Lebens hervorkommen lassen. Heißt nicht, dass es nicht Probleme zwischendurch gibt, haben wir bei David gesehen. Aber er bringt das hervor. Und es wird sich nicht nur irgendwann in der Ewigkeit äußern, sondern diese Saat auf einem ehrlichen, aufrichtigen Boden wird auch in der Zwischenzeit Wachstum geben, die zeigt, Gott ist am Wirken. Und er ist am Wirken in deinem Leben, wenn du ihn lässt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass die Gerechtigkeit, dass unsere Möglichkeit vor dir zu bestehen, nicht davon abhängt, wie gut ich gelebt habe oder jetzt lebe, sondern allein auf die zugerechnete Glaubensgerechtigkeit. Unser Vertrauen ist nicht, dass wir es schaffen, dass wir uns selber erheben, sondern dass du uns begnadigst und in Christus annehmen wirst. Danke, dass alles, was unser Leben bisher bewirkt hat, Positives wie Negatives, wir in den Umschlag Jesu Christi tun können und dass du uns rechtfertigst durch Christus. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und dieses nicht einsehen und versucht und durch eigene Anstrengung irgendwie zu bestehen, dass sie doch deine Hilfe in Anspruch nehmen. Herr, dass wir erkennen, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Willenskraft, es ist nicht unsere Leistung, sondern es ist deine Gnade. Aber deine Gnade ist effektiv und bewirkt neues Leben, auch in dem, was vorher tot war. Herr, hilf, dass wir auch als Christen dann nicht darauf zurückrudern und dann doch wieder sagen, aber ich muss, sondern sagen, Herr, ich nehme deine Gnade, deine Hilfe in Anspruch, Ja, um errettet zu werden, das ist der erste Schritt, aber auch für mein tägliches Leben. Herr, ich brauche dich und wir danken dir, dass im Glauben du uns vergibst. In Jesu Namen.